Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin und Investorin Gülşah Wilke. Wir sprechen über ihre spannende Vita, welche Herausforderungen der Wirtschaftsstandort Deutschland hat und darüber, wie wir eine Aufbruchsstimmung schaffen können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hallihallo, liebe Gülşah, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist beim Disrupting Minds Podcast.
Hallo, liebe Sandra, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, mega gern. Magst du einmal dich einfach selber vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Ich bin Gülşah Wilke, ich bin Unternehmerin, Investorin und auch langjährige Mentorin. Ich leite das deutsche Büro von DN Capital. Ich bin dort Partnerin. DN Capital ist ein Venture Capital Fonds mit 1 Milliarde Assets Under Management. Gleichzeitig bin ich Mitgründerin von Two Hearts, Europas größter Plattform, Angel Community und Netzwerk für Talente mit 2 Herzen, also Migrationshintergrund in der Tech-Szene. Und darüber hinaus unterstütze ich auch den Deutschen Startup-Verband als erweitertes Vorstandsmitglied.
Mega spannend. Ich habe nochmal, also vielen Dank erstmal. Ich habe natürlich in Vorbereitung mir auch nochmal in Gänze dein LinkedIn-Profil angeguckt und habe gedacht, oh Gott, du hast so viele Sachen gemacht. Das kann ich gar nicht alles aussagen. Und zudem, wir können sagen, weil es dann rausgekommen ist, wenn die Folge rauskommt, bist du auch noch Autorin oder Mitherausgeberin sogar eines Buches mit dem
Ganz
Titel.
Genau.
Zukunft im Widerspruch, wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss. Habe ich es richtig gesagt?
Ganz genau, ganz genau. Es ist ein Buch geworden, wo es darum geht, vermeintliche Widersprüche, die es in unserem Land gibt, in den Bereichen Geopolitik, Arbeitsmarkt und Bildung aufzuführen und dann aber auch aufzulösen und zu sagen, dass vermeintliche Widersprüche eigentlich keine sind. Und wenn wir lösungsorientierter und nach vorne gerichteter, optimistischer in die Zukunft schauen, unser Land sich auch neu erfinden kann und muss. Und dafür haben wir sehr, sehr viele, sehr spannende GastautorInnen gewonnen und herausgeben tue ich das Buch mit weiteren tollen Menschen und zwar mit dem Hauke Schwitzer, mit Fabian Kiembaum, Sebastian Detmers, Magdalena Öhl und Anahita Thoms.
Ja, mega gut. Davon kenne ich die allermeisten. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Das finde ich ja ein sehr, sehr spannendes Buchprojekt. Das heißt, ihr habt dann quasi unterschiedliche Artikel und Perspektiven in diesem Buch zusammengeführt.
Ganz genau. Wir haben versucht, vermeintliche Gegensätze, die es gibt, um dir ein Beispiel im Bereich Bildung zu geben. Das wäre das Thema Bildungsaufstieg und Migrationshintergrund. Es gibt ja die Vorurteile, aber auch Studien, die sagen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte eher seltener oder unwahrscheinlicher den Bildungsaufstieg schaffen. Und wir führen das erstmal auf, wieso Zahlendaten das zwar zeigen, was man aber tun kann, um genau diesen vermeintlichen Widerspruch aufzulösen und wo es auch schon erste positive Anzeichen und Signale gibt. Und dann auch immer mit sehr, sehr konkreten Empfehlungen. In dem Fall, indem wir Organisationen vorstellen, die in dem Bereich an dieser Schnittstelle arbeiten, sehr erfolgreich und dann auch sozusagen Erfolgskennzahlen zeigen. Genauso ein Thema, was wir auch in dem Buch behandeln, ist das ganze Thema Leistungskultur versus 4-Tage-Woche. Wie ist das miteinander vereinbar? Also es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche, extrem spannende auch Bereiche, in die wir reingehen mit auch sehr, sehr spannenden Mitautoren. Da sind Menschen drin im Bereich Bildung, wie den Geschäftsführer Deutschlandstiftung Integration, Mikolai, oder aber auch Düsan Tekkal, die mit ihrer Initiative German Dream an Schulen geht. Wir haben aber auch Menschen wie den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz gewinnen können oder den Präsident der TU München. Und auch Menschen aus der Wirtschaft. Also es ist wirklich ein sehr tolles Herausgeberwerk geworden mit Perspektiven aus der Politik, aus der Wirtschaft, aber auch aus der Gesellschaft, um das ganze Thema Zukunft Deutschlands und wie wir uns jetzt auch neu erfinden können und müssen, ganzheitlich anzugehen. Und so konkret, mit so konkreten Handlungsempfehlungen wie möglich.
Ja, super, richtig gut. Wie viele Seiten sind es geworden?
Zu viele. Ich weiß gar nicht die finale Seitenzahl, muss ich jetzt zugeben. Aber es sind 200 plus Seiten geworden. Mhm. Allerdings auch sehr gut verdaubar. Es ist jetzt keine Doktorarbeit geworden, sondern es ist tatsächlich schön in Kapitel unterteilt und auch jedes dieser Handlungsempfehlungen nochmal hervorgehoben, dass man auch je nachdem, welcher Bereich einen gerade besonders interessiert, sei es Geopolitik, Bildung oder aber auch Arbeitsmarkt, zwecks der eigenen Berufung und Arbeit, dass man da auch konkret reingehen kann, ohne das jetzt von Anfang bis Ende lesen zu müssen. Das kann man natürlich und sollte man, wünschen wir uns natürlich, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Mhm. Ja, richtig cool. Praktischerweise wollen wir uns ja heute unter anderem auch über den Wirtschaftsstandort Deutschland unterhalten. Ja. Eigentlich ganz spannend, was, wenn du sagst, so diese Widersprüche, was ist für dich der größte Widerspruch, wenn du auf den Wirtschaftsstandort Deutschland guckst?
Für mich ist der vermeintlich größte Widerspruch, dass wir gehören zu den reichsten Ländern dieser Welt und zu den stärksten, wenn nicht, wir sind die stärkste Volkswirtschaft in Europa. Und unsere Historie basiert auf starken Industrien wie die der Automobilindustrie, der Pharmaindustrie und anderen Bereichen. Wenn wir dann aber diesen starken Standortvorteil, möchte ich es fast nennen, dann nach vorne projizieren, sieht es dünner aus. Warum? Weil es Wettbewerber, gerade in der Automobilbranche, sehr, sehr schön auch anschaulich darzustellen, Unternehmen wie Tesla und das ganze Thema Elektromobilität auch aus China uns Druck macht, aber auch in vielen anderen Bereichen wir einfach sehen, dass vor allen Dingen Technologieunternehmen und neue Industrien, fortgeschrittenere Industrien uns auch so ein bisschen unseren Wohlstand streitig machen. Und das ist für mich der vermeintliche Widerspruch, weil wir haben in unserem Land alles, was es braucht. Wir haben Talente, wir haben die Universitäten, wir haben das Kapital, wir haben die Industrie, die Incumbents, die etablierten Industrien, die ja eigentlich auch mit investieren können in diese Zukunftsthemen. Und gleichzeitig sehen wir, dass unser Land als eines der wenigen Wirtschaftsstandorte in Europa und in der Welt kaum bzw. minimal wächst.
Und aber woran liegt es? Sind wir überreguliert? Sind wir einfach kein Schnellboot mehr im internationalen Vergleich? Was würdest du sagen?
Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Es ist aber eine Kombination aus Politik-Gesetzgebung, wie wir mit Talenten umgehen und auch, ich würde fast sagen, und das ist der größte Bereich, dem Thema Mindset. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir in diesem Land ein positiveres Mindset haben müssen. Wir müssen viel, viel stärker auf das, was wir haben, auf unsere Stärken uns berufen, als uns zu beklagen über das, was nicht gut läuft. Und natürlich sind wir in einer sehr komfortablen Situation und können es sich auch leisten, Sachen anzuschauen, die nicht gut funktionieren. Aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen diese Aufbruchsstimmung wieder. Wir brauchen wieder diesen, in Englisch würde man sagen, diesen Hunger, also diesen Hunger, auch tatsächlich was verändern zu wollen. Fast schon wie eine Art Aufbruchsstimmung. Deswegen heißt unser Buch ja auch, wie sich Deutschland jetzt neu erfinden muss. Und das siehst du in anderen Ländern oder in anderen Teilen der Welt, sei es in China, aber auch in anderen Teilen, viel, viel stärker. Entweder durch die Mentalität oder weil sie nicht in einer so komfortablen Situation sind und einfach weiterkommen wollen und müssen. Ich glaube, Mindset ist das, ne? Größte. Ja. Genau, das siehst du ganz, ganz stark.
Jetzt ist ja das, das finde ich total spannend, auch sich zu überlegen, wie kann man denn ein gesellschaftliches Mindset verändern? Weil es ist ja so, ist das was kulturell Verankertes? Ist das was man von außen irgendwie triggern und anzünden kann? Wie kommt man da ran?
Das ist auch keine einfache Frage. Ich glaube, dass tatsächlich, dass Medien auf der anderen Seite, Politik, aber auch die Wirtschaft eine große gemeinsame Verantwortung tragen. Medien natürlich, schlechte Nachrichten oder eher negative Nachrichten verkaufen sich besser bzw. erhalten mehr Reichweite. Ich würde mir aber wünschen, dass wir in vielen Bereichen, die gerade diskutiert werden, sei es im Bereich Sicherheit, sei es im Bereich Klima, sei es im Bereich Integration oder Migration, viel mehr positive Beispiele benennen als nur die negativen. Natürlich funktioniert beispielsweise vieles in der Integrationspolitik nicht. Es gibt aber auch sehr schöne Leuchttürme von positiven Integrationsbeispielen, wo Menschen in Altersheimen arbeiten, wo Menschen innerhalb von 2-3 Jahren die Sprache lernen. Und auch im Bereich Klima natürlich ist sehr vieles sehr viel teurer geworden. Aber wir schaffen es auch, dass unsere Klimaziele zu erreichen realistischer wird. Das heißt, ich würde mir bei den Medien wünschen, positivere oder ausgeglichenere Kommunikation. Die Wirtschaft kann hier auch eine wichtige Rolle spielen, indem sie in einen engen Dialog mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht, die Sorgen sich anhört und dann aber auch Perspektiven aufzeigt und über Erfolge berichtet. Auch Unternehmen können hier als Arbeitgeber, weil jeder Mensch verbringt ein Drittel bis ein Viertel seiner Zeit pro Tag auf der Arbeit, einen wichtigen Beitrag leisten. Und die Politik, ganz, ganz, ganz wichtig. Worte schaffen Realitäten für Menschen. Um am Beispiel von Menschen mit Migrationsgeschichte zu bleiben. Wenn der Chef einer führenden Partei negative Beispiele, das Zahnersatzbeispiel, ja, für geflüchtete Menschen gibt, dann macht das ein negatives Bild auf alle geflüchteten Menschen. Die Menschen unterscheiden dann nicht zwischen guten und schlechten Flüchtlingen oder Migranten, sondern die meisten denken da sehr einfach und denken sich, ja, die Ausländer, die Flüchtlinge, die nehmen mir jetzt meinen Zahnarzttermin weg. Ich übertreibe jetzt. Und wie schön wäre es, wenn diese Menschen dann auch und diese Politiker dann eher positive Beispiele nennen, vielleicht aber sogar aus dem Freundschaftskreis. Jeder kennt das. Wer kennt es nicht? Menschen mit Flüchtlingsgeschichte, die in Altersheimen wohnen, arbeiten, die in Krankenhäusern arbeiten, die in Kindergärten arbeiten und da wirklich auch mit anpacken. Und deswegen, Worte schaffen Realitäten. Und ich glaube, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und in den Medien ganz allgemein, würde ich mir wünschen, wenn wir eine zumindest ausgeglichenere Kommunikation haben, damit die Menschen, wenn sie morgens zur Arbeit gehen, wenn sie Nachrichten schauen oder die Zeitung aufmachen und von irgendwelchen Politikern lesen, auch ein bisschen positive Nachrichten, Aufbruchstimmung und Optimismus bekommen und nicht nur Negatives.
Das ist total, das unterschreibe ich sofort, sehe ich auch so, weil es tatsächlich, manchmal mag man es ja auch schon gar nicht mehr lesen oder angucken, weil es irgendwie alles nur so negativ ist, ne? Und ich glaube auch, also das ist das eine von den Medien total richtig und auch von Positivbeispielen. Ich muss da immer viel, Verena sagte mal, Verena Pauster, immer so dieses nicht denken, was schief geht, sondern wie cool ist es denn, wenn es klappt? Stellt euch doch mal vor, es klappt. So, das ist halt eine Haltungsfrage und das ist halt was, das ist einfach was ganz, ganz anderes und das ist so ein Spirit und du hast natürlich total recht, wir haben in Deutschland ja alle Möglichkeiten, ne? Bildung ist
total
verhältnismäßig günstig, gerade auch im internationalen Vergleich, sodass, das belegen ja auch Studien, dass natürlich, wenn man aus einem Akademikerhaushalt kommt, die Chance, dass du auch Akademiker wirst, größer ist, als wenn deine Eltern keine Akademiker sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass bei uns die Unis so viel kosten wie in den USA.
Nee,
so,
absolut.
Jetzt muss man ja nicht, jetzt wissen wir auch alle, man muss jetzt nicht zwingend studieren, aber nur so, also Möglichkeiten gibt es ja genug. Vielleicht geht's uns vielleicht zu gut in Deutschland, dass deswegen auch, dass wir gar nicht so, ist es zu bequem, als dass eine Aufbruchsstimmung irgendwie kommt? Geht es uns noch nicht schlecht genug?
Tatsächlich glaube ich, dass es uns nicht schlecht genug geht, zumindest verhältnismäßig nicht schlecht genug. Ich glaube schon, dass viele Menschen in ihrem eigenen Budget, Haushaltsbudget und in ihrem eigenen Umkreis merken, dass das Geld vielleicht geringer wird, dass vielleicht auch viele Entlassungen um einen herum oder einen selber betreffen. Wir hören das ja auch immer wieder. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass VW mit Gewerkschaften im Austausch ist, weil wieder Massenentlassungen oder zumindest hohe Entlassungen stattfinden sollen. Und das sind natürlich Dinge, die Menschen beschäftigen. Und gleichzeitig schauen die Menschen in die Welt, schauen, was dort passiert. Kriege, vor unserer Haustür in der Ukraine, der Nahostkonflikt. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass die Menschen sich denken, wow, ich plane jetzt so gerne meinen nächsten Urlaub, I don't know, nach Israel oder nach Dubai oder besuche jetzt meine Familie in der Ukraine oder in Polen, sondern die Menschen kriegen erstmal Stressgefühle, Angst und denken sich, was bedeutet das für mich und meine Sicherheit? Also das heißt, alles, was gerade innerhalb oder vor allen Dingen außerhalb Deutschlands passiert, ist nicht ermutigend. Und auch innerhalb Deutschlands glaube ich nicht, dass die Menschen sich das einbinden. Ich glaube schon, dass viele das auch bei sich persönlich merken. Gerade diejenigen, die vielleicht aus der Mittelschicht oder aus vielleicht sozial benachteiligteren Schichten kommen. Da darf man nicht, glaube ich, den Fehler machen, von dem eigenen hohen Ross auszugehen und zu sagen, uns geht es zu gut. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es uns verhältnismäßig im Vergleich zu vielen anderen Ländern deutlich besser geht. Und ich glaube, dass, wie Verena richtig sagt und wie du es auch richtig gesagt hast, wir wieder lernen müssen, auf das Positive zu schauen, auf das, was wir haben. Das Glas ist halb voll oder es ist halb leer. Das halb volle Glas zu sehen und daraus auch eine gewisse Stärke für uns zu ziehen. Und das funktioniert aus meiner Sicht besonders gut mit Kommunikation, mit Motivation und mit externen Impulsen. Und das schaffst du durch dieses Dreieck aus Wirtschaft, Politik und Medien. Und aus meiner Perspektive schaffst du es auch, um da nochmal einen Doppelklick zu machen oder nochmal konkreter zu werden mit inspirierenden, starken, positiven Persönlichkeiten, die eine Art Hoffnung geben. Bestes Beispiel für mich, ich weiß, da ist nicht alles richtig gelaufen, ich weiß, es gab auch sehr viele Fehler, aber Angela Merkel, so nüchtern und so kontrolliert und so unemotional sie nach außen auch schien, als sie damals bei der Flüchtlingskrise gesagt hat, wir schaffen das und wir sind da für euch, das hat in unserem Land eine Welle der Solidarität ausgelöst, die es so seinerzeit nicht gab. Wir haben alle unsere Herzen, Türen und unsere Augen geöffnet und geschaut, was in der Welt gerade damals der Syrienkrieg passiert und haben alle angepackt. Ich hatte so viele Bio-Deutsch-Freunde, also deutsch-deutsche Freunde und Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland geboren wurden, die zusammen unterstützt haben, gemacht haben, geholfen haben. Und es war so eine Can-Do-Mentality. Und das fehlt mir gerade. Und das ist jetzt gar nicht ganz konkret auf dieses Migrationsthema bezogen, sondern allgemein dieses, wir sind ein Land, wir packen gemeinsam an und wir schaffen das. Und ich glaube, es ist halt sinnbildlich für das, was in unserer Politik gerade passiert, weil da natürlich auch nicht dieses gemeinsame an einem Strang ziehen angesagt ist, sondern wir sehr, sehr stark, selbst in der aktuellen Regierung, hören, dass da untereinander auch Dissonanzen sind oder unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen starke Persönlichkeiten, die wieder für diesen Aufbruch und Zusammenhalt stehen.
Und zusammen nach vorne gehen. Ja,
und bin ich eine total verbindende Sprache nutzen, keine spaltende.
Ja, hat auch einen riesen, also da kommen wir auch wieder direkt auf die Medien, aber die das ist natürlich total richtig, die Politik ja ganz genauso. Wenn wir nochmal kurz bei dem Teil Wirtschaft bleiben, also wenn du sagst Wirtschaft, Politik, Medien. Du bist ja im erweiterten Vorstand des Startup-Verbands und hast auch an der Innovationsagenda 2030 mitgearbeitet. Was sagst du, welche Rolle spielen Innovationen für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland? Also bringen wir das Land durch Innovation voran oder indem wir das, was wir, also müssen es Innovationen sein? Ich frage es immer jetzt mal ganz platt. Oder ist es auch das, was wir jetzt bereits haben, erfolgreicher machen?
Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Ersteres, um das, was wir haben, beizubehalten. Und das geht sehr, sehr stark in das Thema Produktivität. Ich persönlich glaube nicht, dass wir mit weniger Arbeiten dasselbe erreichen können. Es muss auch nicht mehr sein, aber ich glaube schon, dass wir als die größte Volkswirtschaft in Europa und eines der größten weltweit ein gewisses Level an Arbeit und Produktivität aufrechterhalten müssen. Und das ist so die eine Perspektive. Gleichzeitig brauchen wir aber, um auf mein initiales Statement zurückzukommen, wir brauchen auch Zukunftsindustrien, die neue Arbeitsplätze schaffen, die neue Innovation bringen und die hoffentlich die Automobil- und die Branche oder der Chemiebereich von gestern heute werden. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend. Und deswegen müssen wir als Land auch in Zukunftstechnologien investieren. Parallel natürlich unsere starken Wirtschaftsstandbeine weiter fördern. Und ich glaube gar nicht, dass das eine das andere ausschließt. Es ist aber wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Und die Bundesregierung hat da gerade auch ein sehr, sehr positives Signal gesendet, auch wenn arguably nach meiner Meinung der Betrag immer noch sehr, sehr niedrig ist. Mhm. Die Bundesregierung hat mit der WIN-Initiative sozusagen sich bereit erklärt, über die nächsten Jahre mehr als 13 Milliarden Euro im weitesten Sinne in Innovation, in innovationsfördernde oder innovative Unternehmen zu investieren, unter der Leitung der Staatsbank, der KfW und weiteren großen Unternehmen wie der Allianz, wie der Deutschen Bank und vielen anderen, die da auch mit sich beteiligen und auch Kapital dazugeben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, nicht nur um diese zukünftigen Firmen finanziell zu fördern, sondern auch ein Signal ins Ausland zu setzen und zu sagen, wir als Land schauen nach vorne, wir schrumpfen nicht, wir sind kein Problemland, sondern wir schauen nach vorne, wir investieren in unsere Zukunftstechnologien. Weil auch das ist extrem wichtig.
Und wir priorisieren das auch, ne? Also es ist nicht nur wir hängen dieses Thema auch hoch genug.
Absolut. Weil was ich zum Beispiel, und ich glaube, du wirst mir zustimmen, von vielen Freunden aus dem Ausland höre, ist, dass sie sagen, ich lese nur noch Negatives über Deutschland und geht es euch wirklich so schlecht? Was ist denn los? Also es scheint wirklich dieses Mindset scheint immer mehr auch nach außen zu gehen. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht ein schlechteres Image von uns abgeben, als dass es wirklich ist. Denn uns geht es immer noch mit Abstand oder deutlich besser als wahrscheinlich 90% der Länder dieser Welt. Und ich glaube, das auch nach außen zu tragen, uns stolz zu sein, zu sagen, wir investieren, wir priorisieren und wir wachsen weiter als Land, ist extrem wichtig. Mhm.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com. Ende der Werbung.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Widersprüche zurückkommen. Ja. Und zwar im Hinblick auf Integration und Fachkräftemangel. Mhm. Ist ja auch ein Thema, mit dem du dich schon stark beschäftigt hast und auch mit deiner tollen Gründung von Two Hearts. Magst du darüber vielleicht mal ganz kurz was erzählen, was das ist und was du da gemacht hast?
Sehr, sehr gerne. Die Idee zu Two Hearts kam vor knapp 4 Jahren, als ich einen meiner Mitgründer, Iskandar, getroffen habe. Und ich war damals bei Axel Springer, habe dort den Investmentbereich geleitet. Er war bei Microsoft und das Erste, was wir einander gesagt haben, war, wirklich gleichzeitig war, ich kenne niemanden so wie du. Und er meinte, ich kenne niemanden so wie du. Und da meinten wir beide so, hä, was meinst du jetzt? Eigentlich wussten wir beide genau, was der andere meinte. Aber alle anderen wahrscheinlich drumherum hätten es nicht gewusst. Weil er meinte, ich habe noch nie jemanden getroffen, der in der erweiterten Technologie-Investmentbranche in so einer führenden Position ist und Migrationsgeschichte hat. Und ich meinte, ich auch nicht in deiner Rolle. Und das machte uns am Anfang, also die erste Reaktion war Stolz und das Glücklichsein darüber. Danach haben wir uns aber gedacht, das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir nicht weitere kennen. Entweder A, weil es sie nicht gibt oder B, weil wir sie nicht kennen. A wäre, es gibt sie nicht, man muss sehr, sehr früh ansetzen und B wäre, wir sind untereinander gar nicht vernetzt. Und auch das ist sehr wichtig. Und so haben wir gesagt, hey, wir wollen ein Netzwerk gründen, was genau diese Talente, jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, oftmals aus sozial benachteiligten Schichten unterstützt, mentort und gleichzeitig aber auch solche, die schon erfolgreich sind, die schon Unternehmen aufgebaut haben, die in führenden Leitungspositionen sind, die investieren, auch zusammenzubringen, um sich besser zu vernetzen. Und so ist die Idee von Two Hearts vor knapp 4 Jahren geboren. Wir sind mittlerweile Europas größtes Netzwerk und auch Investmentkollektiv. Wow. Von und für Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir haben mehr als 3000 Mitglieder aus 150 Nationen in ganz Europa, haben über 80 Angel-Investoren, die sich bereit erklärt haben, ihr eigenes Kapital in von mindestens einem Menschen mit Migrationsgeschichte in Gründungsteams gestarteten Unternehmen zu investieren. Und das Besondere und unser Ziel ist es wirklich und meine persönliche Mission ist es auch, die Person zu sein, die ich oder die wir vor vielen, vielen Jahren, als wir bei Null angefangen haben, gebraucht hätten. Und das machen wir jetzt mit Towards.
Richtig cool. Also versteht es sich als Netzwerk oder was wäre so die Überschrift?
Community oder Netzwerk? Ich sage meistens Netzwerk. Das Herzstück ist tatsächlich die Community oder das Netzwerk, wo wir unsere mittlerweile auf unserem Online-Netzwerk, das ist läuft über Slack, sind glaube ich über 2000 Mitglieder, die sich quasi täglich miteinander austauschen, unterstützen, auch gegenseitig und auch über Erfolge und Misserfolge sprechen. Und nicht nur, es heißt nicht umsonst Two Hearts, sondern es geht auch sehr stark um persönliche Aspekte, wie das Thema Essen, Kultur, Sprache. Und das führt auch dazu, dass das Engagement, also das Engagement, die Aktivität unserer Mitglieder und die Verbundenheit zu Two Hearts so außergewöhnlich hoch ist im Vergleich zu anderen Netzwerken. Daneben haben wir ein Mentoring-Programm, wo wir über 200 Mentees pro Jahr MentorInnen an die Seite setzen, die oftmals dasselbe durchgemacht haben, heute sehr erfolgreich sind und zurückgeben wollen. Und das Dritte ist tatsächlich das ganze Thema Partnerschaften mit Unternehmen, Veranstaltungen, also wo wir auch diesen Mitgliedern Zugang zu spannenden Unternehmen geben, Zugang zu Coachings, Schulungen und auch dieses Miteinander persönlich sich zu treffen, auch ermöglichen.
Richtig cool. Also schon mal ein Riesenerfolg und das kennen ja auch ganz, ganz viele. Wirklich eine ganz, ganz tolle Initiative. Was denkst du, kann man darüber hinaus machen, um diesen Widerspruch aus einerseits Fachkräftemangel, andererseits ja wirklich auch noch Baustellen in der Integration und vielen Menschen, die einfach auch eine Perspektive bei uns im Land suchen. Was glaubst du, was bräuchte es, um diese Brücke irgendwie besser bilden zu können?
Ich glaube, das Erste ist, wir müssen aufräumen, wirklich aufräumen, ich kann es nicht anders sagen, mit Vorurteilen. Mm. Vorurteile wie Menschen mit Migrationsgeschichte sind faul, arbeiten nicht, tragen nichts zu unserem Wohlstand bei. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. In den 60er Jahren sind Gastarbeiter aus verschiedenen Ländern, aus der Türkei, aus Italien, aus anderen Teilen der Welt gekommen, um hier auch Nachkriegsdeutschland mit aufzubauen und anzupacken und auch die Jobs zu machen und sorry to say, auf die viele Deutsche gar keinen Bock hatten. Mhm. Also meine Großeltern haben sich kaputt gearbeitet hier in Deutschland. 40 Jahre, mein Opa ist Ende letzten Jahres gestorben und hat die letzten, mit über 80 und hat die letzten 10 Jahre jedes Jahr ein Schreiben von den Fortwerken bekommen, die ihm gratuliert haben, so ungefähr, dass er noch lebt. Ich übertreibe jetzt. Aber es ist wirklich so, er hat sich wirklich kaputt gearbeitet. Und ich sage das jetzt nicht, um Mitleid zu bekommen oder Anerkennung. Ich sage es nur ganz nüchtern und ich stelle es fest. Und ich glaube, es ist einfach wichtig anzuerkennen, was auch dass diese Menschen, meine Großeltern, meine Eltern und auch ich zu diesem Land dazugehören und wir auch unsere Daseinsberechtigung haben. Nicht nur, weil wir seit über 60 Jahren in diesem Land sind, sondern auch, weil wir aktiv dieses Land mit aufbauen. Um dir auch noch eine weitere Zahl zu geben, von den zusätzlich sozialversicherungspflichtigen Jobs, die im letzten Jahr ausgeübt wurden, wurden 70% von Menschen mit Migrationsgeschichte besetzt. Das heißt, 70% der offenen Stellen wurden von Menschen mit Migrationsgeschichte ausgefüllt. Gleichzeitig sind viele Menschen mit Migrationsgeschichte auch extrem unternehmerisch unterwegs. Ein Großteil der, ich sag mal, Unternehmer in Deutschland hat auch Migrationsgeschichte. Und das sind alles Faktoren, die wichtig sind anzuerkennen, weil das sind Menschen, die Steuern zahlen, Sozialversicherungsabgaben zahlen und auch dieses Land mit aufrechterhalten. Und ich glaube, dass deswegen das allererste, um mit Widersprüchen aufzuräumen, ist diese Vorurteile rauszunehmen und auch mit Zahlen, Daten, Fakten einfach mal klar Schiff zu machen. Ich glaube, das Zweite, was extrem wichtig ist, ist nicht zu verallgemeinern. Was wir gerade in der politischen Debatte absolut aktuell hören, sind Verallgemeinerungen. Die anderen, die dieser einen Religionsgemeinschaft angehören, die aus diesem einen Land kommen, sind faul, sind I don't know, sind aggressiv, sind kriminell. Und ich sage nicht, dass es da nicht Menschen gibt, auf die es zutrifft, aber wir dürfen nicht verallgemeinern. Das ist brandgefährlich und total führt zu noch mehr Polarisierung, Spaltung und auch Instabilität in unserem Land. Das kann keiner wollen. Weil Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, so konkret wie möglich zu werden. Gibt es kriminelle Fälle, dann sprich über die Kriminellen, die etwas gemacht haben, aber verallgemeinere nicht. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir in Lösungen denken, in konkreten Lösungen. Das bedeutet bei dem Thema Fachkräfte und Arbeitsmarkt, uns fehlen jedes Jahr bis zu 500.000 Menschen, die Jobs besetzen. Das ist Fakt, weil unser Land altert und wir brauchen Menschen, die auch in die Sozialkassen zahlen, damit wir auch, du und ich auch später im Alter auch eine Rente bekommen. So, das ist Fakt. Und dann schauen wir uns an, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte in dieses Land kommen oder bereits in diesem Land sind. Und was können wir machen, gerade für die, die neu in dieses Land kommen, um sie schnell in Jobs zu kriegen? Und da gibt es Möglichkeiten. Das fängt an bei der Sprache. Das fängt an bei einer einfacheren Jobvermittlung von offenen Positionen zu Menschen, die hier hinkommen, kombiniert mit einer Arbeitserlaubnis. Da gibt es sehr, sehr konkrete Dinge, die man machen kann. Und je konkreter wir da werden und je konkreter wir auch Lösungsvorschläge auch definieren und ausformulieren können, umso weniger Raum bleibt für Widersprüche, für Vorurteile und für Spaltung in unserem Land.
Total. Brauchst du da nicht noch viel mehr, weiß nicht, so Ambassadors, die, also ich denke da auch gerade an positive Kommunikation, ne? Da sind wir natürlich auch wieder bei den Medien und auch bei den Medien, wenn es um irgendwie pauschalisierende Negativbeispiele geht. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz furchtbar. Weil man möchte ja auch, also ich finde, Pauschalisierung ist ohnehin einfach so doof, weil das weil es einfach falsch ist, so. Weil das, weil man einfach Menschen nicht über einen Kamm scheren kann. Und ich denke irgendwie die ganze Zeit, was kann es geben, um so diese Aufbruchsstimmung, ne? Ob das jetzt, ob das jetzt Angela Merkel war oder ich weiß nicht, wir können das ja, wir können ja irgendwie auch als Land zusammen anpacken. So. Total. Und es muss doch auch, und es gibt ja auch viele tolle Initiativen und gerade auch so in, ne, und auch gegen rechts und so, auch mega, mega wichtig. Aber was könnte getan werden, um einfach so, um noch mehr mit Vorurteilen aufzuräumen und eben nicht nur das, sondern vor allen Dingen so diese vielen, vielen tollen, positiven Beispiele auch mehr noch ins Rampenlicht zu kriegen?
Wir brauchen definitiv ein positives Narrativ in Deutschland und das ist auf unterschiedlichen Ebenen, aber diese Aufbruchsstimmung funktioniert nur durch ein positives Narrativ, indem wir in Lösungen denken, indem wir in was kann denn gut laufen denken und weniger in Angst, in Sorgen und in die anderen nehmen mir was weg. Und das kannst du sehr, sehr gut natürlich mit Vorbildern und mit Menschen, die diese vermeintlichen Widersprüche aufgelöst haben. Und was in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert, sind persönliche Geschichten. Also ich will jetzt nicht sagen German Dream wie der American Dream, aber dieses, okay.
Aber schon ein bisschen, also in diese Richtung aber schon gedacht.
Genau, aber schon, die Person, also jetzt mein Beispiel, die erste, die in Deutschland geboren wurde, die erste, die Deutsch fließend spricht und die erste, die jemals studiert hat, kommt aus einem relativ
Familie
sozial benachteiligten Schicht, genau, in meiner Familie und hat den sozialen Aufstieg geschafft, hatte eine Hauptschulempfehlung, ist dann aufs Gymnasium, eine Klasse übersprungen, war Jahrgangsbeste, hat für die größten Unternehmen dieser Welt gearbeitet und was ich damit aber das funktioniert. Natürlich ist das nicht die Regel, leider bisher. Aber für die Menschen, die skeptisch sind, zeigt es, ist ja wohl doch nicht alles so negativ und so schlecht und so, sondern es gibt positive Beispiele. Und für die Menschen, die selber Migrationsgeschichte haben, ist das eine große Motivation. Wenn ich Interviews gebe in Medien und das veröffentlicht wird, ich kriege danach regelmäßig positive Nachrichten, Dankesnachrichten, aber auch Nachrichten, die sagen, ich bin stolz, von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sagen, du sprichst uns aus der Seele oder toll, was du erreicht hast und du bist ein Vorbild, das will ich auch schaffen. Mhm. Und das ist so, so wichtig. Ich sage immer, wenn du einem Kind dreimal sagst, du bist dumm oder du bist aggressiv und das dreimal, viermal, fünfmal sagst, Worte schaffen Realitäten, irgendwann glaubt voll das Kind das. Und dann sagt es, ja gut, wenn ihr eh alle denkt, ich bin dumm, dann kann ich halt auch faul sein und mich nicht anstrengen.
Naja, voll,
und das ist
ja
halt
auch
das, was gerade passiert in der deutschen Politik oder oftmals passiert, dass gesagt wird, ja, alle Menschen, die von da kommen, sind kriminell oder sind faul. Und guck mal, die wollen eigentlich nur große Autos fahren und nicht arbeiten. Das ist halt brandgefährlich. Und da können wir so gut entgegenwirken, indem wir persönliche Erfolgsgeschichten, persönliche positive Beispiele als positives Narrativ viel mehr anführen.
Total. Ich würde auch mich sehr freuen, liebe Güscha, wenn du noch mal ganz kurz was auch wirklich noch mal ein bisschen kurz ausfüllst und seine eigene Geschichte erzählst, weil ich das in der Tat bist du selbst ja das allerbeste Beispiel. Eben, wir hatten es ja eingangs auch, ne, über wirst du Akademiker, weil du aus einer Akademikerfamilie kommst, so, und du jetzt ja eben auch nicht, und du hast ja eine ganz, ganz tolle Ausbildung und einen Mega-Weg gemacht. Also, du hast gerade schon kurz gesagt, Hauptschulempfehlung, am Ende aber Gymnasium, Klasse, Übersprung. Wie ging es dann weiter?
Ja, absolut. Ich glaube, bei mir muss man tatsächlich sagen, dass ich ein sehr schüchternes, zurückhaltendes, ruhiges Kind war. Das glaubt man jetzt gar nicht, für alle, die mich kennen.
Ich bin das habe ich in irgendeinem Podcast gehört und dachte, hä? Ist das du?
Ich weiß, ich weiß. Aber das ist tatsächlich so. Und ich glaube, ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Ich glaube, es lag schon daran, dass ich versucht habe, möglichst nicht aufzufallen. Weil ich immer schon gemerkt habe, selbst in der Grundschule gilt ja, du bist irgendwie anders. Mhm. Ich habe gedacht, du siehst irgendwie anders aus. Deine Eltern sind anders. Wir sprechen oft auch eine andere Sprache. Deine Brotbox sieht anders aus.
Du hattest irgendwie bestimmt viel tollere Sachen in dabei.
Ja, aber wirklich. Oder alles so komplett, ne? Und ich habe mir dann immer gedacht, oder auch so kulturelle Feste. Wir haben dann Bayram gefeiert und Weihnachten so gar nicht. Und dann dachte ich mir immer so, irgendwie bist du anders. Und Menschen entwickeln ja, oder gerade auch in jungem Alter, lernt man ja dann auch so Coping-Mechanismen, also Mechanismen, wie man damit umgeht, zu entwickeln, aus Selbstschutz. Das ist ja total menschlich, wie auch in der Wildnis, in der Natur, wo viele Tiere so eine Art Tarnung aufsetzen, damit sie eins mit der Natur werden und nicht auffallen und nicht von Feinden angegriffen werden. Jetzt heißt nicht, dass ich von irgendwem angegriffen werde, aber für mich war die Art und Weise, damit umzugehen, möglichst nicht aufzufallen, möglichst den Mund zu halten und nicht anzuecken, nicht so aufzuhalten, brav zu sein, fleißig zu sein und immer das zu sein, was mir gesagt wurde. Das war meine, glaube ich, meine Art, damit umzugehen. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich gelernt habe, so wird es nicht funktionieren, dann wird man dich halt übersehen und du guckst dann, wo du bleibst. Oder dir ergeht es dann so wie vielen, vielen anderen, die dasselbe wahrscheinlich gemacht haben und dann halt irgendwann akzeptiert haben, sie sind dumm oder sie sind schüchtern oder sie schaffen es nicht. Dann wirst du es nicht schaffen. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich das gemerkt habe, war tatsächlich in der Grundschule, als ich diese Empfehlung bekommen habe, wo ich 1:1 mein Zeugnis genommen habe und das neben das Zeugnis einer anderen Freundin gelegt habe. Da war vielleicht 1:3 mehr, 1:2 weniger, I don't know. Aber wirklich, mir gedacht habe, hä? Wieso gehst
was hatte
du?
Die für eine,
wieso
was
hast
hatte
du
sie
jetzt eine bessere Empfehlung? Keine Ahnung, Realschule, Gymnasium, I don't know. Aber und warum ich nicht? Warum ich nicht? Und dann so zu hören, ja gut, aber du wirst es halt nicht schaffen. Und ich sage jetzt O-Ton, ne? Also das, und das Gefühl zu kriegen. Und da dann durch meine Mutter, die sehr, sehr outspoken ist, die sich auch sehr stark für uns eingesetzt hat und immer gesagt hat, ihr sollt es mal besser haben als wir. Sie ist mit 14 gekommen, null Deutsch gesprochen, wurde von meinem Opa in die Hauptschule geschickt. Der hatte gar keine Zeit, hat die ganze Zeit am Fließband meiner Oma, beide haben übrigens gearbeitet. Und die kann ohne jegliche Sprache in 2 Jahren ihren Abschluss gemacht hat. Also das grenzt schon an ein Wunder, dass sie überhaupt einen Hauptschulabschluss geschafft hat, gerade so. Aber die dann sagt, ich war Klassenbeste in der Türkei. Ich hätte Ärztin, Pilotin, Polizistin, Professorin werden können. Ging aber nicht, weil wir unser Land verlassen haben, in ein neues Land, und ich da nicht die Unterstützung bekommen habe. Und sie hat mir immer das vor Augen geführt. Und das hat mir dann irgendwann in der 4. Klasse bei dieser Empfehlung so diesen Turning Point, diesen Wendepunkt gegeben, wo ich gesagt habe, nein, so nicht. Ich zeig's euch so ungefähr. Und da habe ich dann angefangen, natürlich immer sehr vorsichtig, aber trotzdem dann auch mich für meine Themen einzusetzen, mich für meine Interessen einzusetzen. Das ging dann los in der Grundschule, wo ich dann doch von der Grundschule aus auf das Gymnasium gegangen bin. Im Gymnasium war es tatsächlich so, dass ich relativ früh aufgefallen bin im Positiven, mich da auch für andere Schüler eingesetzt habe, dann das Angebot bekommen habe, eine Klasse zu überspringen und davor tatsächlich auch für eine Art Akademie für begabte Jugendliche empfohlen wurde, wo 1, 2, 3 Leute vom oder junge Menschen pro Bundesland empfohlen werden. Das ist etwas, was vom Bildungsministerium damals gefördert wurde, wo hochbegabte junge Menschen während der Sommerferien 2 bis 3 Wochen in ein studiumähnliches Setup gesteckt werden und mit ganz vielen anderen Hochbegabten zusammenkommen. Und auch da habe ich ganz viele neue Menschen kennengelernt, die mir dann von der Wirtschaftsuni, Privatuni, Apps erzählt haben. Sonst hätte ich da auch nie studiert. Und so peu à peu, Schritt für Schritt, haben sich mir neue Welten eröffnet. Aber es fing damit an, dass dieser Knoten geplatzt ist, dass ich gesagt habe, ich mache meinen Mund auf, ich stehe für mich ein und ich möchte auffallen im Positiven und mich nicht mehr verstecken.
Wow, also Chapeau, Applaus. Nein, wirklich eine tolle Geschichte. Und du bist dann lauter geworden, nehme ich an.
Ich bin dann lauter geworden.
Nicht mehr angepasst. Toll.
Und natürlich, wenn du dann in die Wirtschaft gehst und dann aber auch als Frau mit Migrationsgeschichte oftmals die Jüngste in sehr etablierten Konzernen und Unternehmensberatungen, wo der Großteil männlich ist, keine Migrationsgeschichte ist, extrem privilegiert aufgewachsen ist, musst du dich schon noch mal neu orten und musst du schon noch mal so neu konfigurieren, weil das noch mal ein anderes Level ist. Aber auch das lernt man über Zeit. Und da hatte ich das Glück, auf dem Weg sehr, sehr viele tolle Mentoren zu haben. Vor allen Dingen weiße ältere Männer, die mich an die Hand genommen haben, gesagt haben, Gülcan, wir sehen dich. Einer hat mal gesagt, Gülcan, du bist wie ein Diamant, der geschliffen werden muss. Du hast alles, was es braucht. Nur du musst lernen, das richtig einzusetzen und auch in diesem auf diesem Wirtschaftsparkett zu agieren. Und und das durfte ich über die letzten Jahre lernen. Und was immer ich getan habe, und auch wenn ich die Erste war, Mauern durchbrochen habe, Türen geöffnet habe, habe ich immer sichergestellt, dass ich die Erste bin, aber nicht die Letzte, dass diese Mauern unten bleiben, dass diese Türen geöffnet sind und dass viele, viele nachkommen können. Und das ist das Schöne an Two Hearts, dass wir und ich nicht nur 2, 3, 4 Menschen und Talente mentore, sondern dass wir Hunderten von, Tausenden von jungen Menschen helfen können. Und dass das Ganze, dieses Be the person you needed when you were younger, über mich hinausgeht und wir damit wirklich einen echten Impact erzielen können. Und das macht mich besonders, besonders stolz.
Das völlig zu Recht. Ich wünschte, es gäbe viel, 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 viel mehr so tolle Beispiele wie dich. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ihr Lieben, lasst uns positiv die Ärmel hochkrempeln und auch vor allen Dingen positive Narrative schaffen. Finde ich ganz toll. Danke dir.
Herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Und hier große Buchkaufempfehlung. Wir verlinken das in den Shownotes.
Sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen.
Ciao.
Ciao.
Das war die neue Disrupting Minds Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.